Next Level Banking, der Deka-Podcast zu Technologie und digitalen Assets.
Ich glaube, bei Innovation gibt es eine Grundregel, die nicht darin besteht zu sagen, ich möchte einen Business Case sehen, der bis ins Detail gerechnet ist und der sich auch unbedingt schon in einem ersten Jahr amortisieren muss.
Daniel Kapfer im Gespräch mit Lars Meinecke, Financial Industry Executive bei Microsoft.
Der Zeitpunkt jetzt ist ein sehr guter, weil wir technologisch so weit sind, also dass wir in der Lage sind, die Rechenleistung anbieten zu können und nutzen zu können.
Ihr Moderator ist Markus Schult.
Next Level Banking, der Deka-Podcast zu Banking und Innovation. Herr Kapfer, wir wollen in diesem Podcast so ein bisschen darüber reden, wie das Banking der Zukunft aussehen wird, wie digitale Transformation aussehen wird. Das ist jetzt ein sehr abstrakter Begriff. Wie können wir das plastisch fassen? Was haben wir vor?
Ja, ich glaube, wir können eine ganze Menge Mehrwert liefern. Einerseits gibt es ja wahnsinnig viele Mythen über, was Digitalisierung alles bringen wird und wie sich alles verändern wird. Auf der anderen Seite dann relativ wenig Greifbares. Wo sind denn Anwendungsfälle? Ich glaube, das kann uns ganz gut gelingen zu sagen, wo gibt's jetzt im Banking Anwendungsfälle und das eben auch ein bisschen anfassbarer zu machen und realistischer zu machen. Denn am anderen Ende des Spektrums gibt es natürlich ganz viele sehr technologisch spezifische Beschreibungen, die sind auch wieder schwierig. Und wenn wir die Mitte treffen, ist das hoffentlich für die Zuhörer auch interessant.
Das glaube ich schon, weil wir natürlich zum einen den Kunden im Blick haben, den Deka-Kunden, der guckt, was bringt Digitalisierung am Kapitalmarkt für ihn. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch diejenigen im Blick, die Digitalisierung umsetzen, die Experten, die schauen, wie geht das im Banking, wie sieht Innovation dort aus, was kommt da auf uns zu, wie bewältigen wir die Herausforderung und wie kriegen wir möglichst viele Chancen genutzt. Damit wollen wir heute anfangen. Unser Thema heute ist künstliche Intelligenz. Und Sie als Gastgeber haben sich einen Gast eingeladen. Ich darf ganz herzlich begrüßen Lars Meinecke. Er ist Financial Industry Executive bei Microsoft. Sein Fokus sind Branchenlösungen für den Finanzsektor. Sein Herzensthema ist aber, wir haben eben drüber gesprochen, digitale Transformation. Nun, und wenn von Digitalisierung im Banking zuletzt die Rede war, dachten eben viele von uns zunächst an Online-Banking. Wir haben bezogen auf den Kapitalmarkt vielleicht an Online-Brokerage gedacht. Aber wer sich intensiver mit dem Thema befasste, für den gab es einen Stichtag. Das ist der 30. November 2022 gewesen. An dem Tag hat OpenAI sein Chatbot, der an künstliche Intelligenz angeknüpft war, ChatGPT, kostenfrei für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Im Prinzip in der Wahrnehmung eigentlich, der Urknall. In dem Moment war künstliche Intelligenz mit einmal überall im Gespräch und auch sozusagen in der Nutzung. Seither laufen die Diskussionen auch heiß, rund um Möglichkeiten, Grenzen, Chancen, aber auch die Risiken, die es bringt in diesem neuen Verhältnis von Mensch und Maschine. Letztlich soll die Maschine den Mensch, vorsichtig formuliert, von der Kopfarbeit entlasten. Tatsächlich kann vieles anders werden durch KI. Da sind sich so ziemlich alle Stimmen einig, die man so einsammelt. Frage an Sie beide. Wenn sich alles ändert, was soll bleiben, wie es ist?
Ja, ich kann gerne einmal losschießen und dann haben wir, glaube ich, hoffentlich komplementäre Perspektiven da drauf. Also das Erste ist zunächst mal, dass ich glaube, das soll bleiben, dass der Mensch die führende Intelligenz ist. Wir kommen ja wahrscheinlich gleich nochmal drauf, was es denn wirklich ist. Und ich glaube, es gibt eine Reihe von Dingen, in denen der Mensch Kreativität aus ganz verschiedenen Prozessen zieht. Und ich glaube, da ist die künstliche Intelligenz, sagen wir mal vorsichtig, noch nicht angekommen. Und insofern soll, glaube ich, bleiben aus meiner Sicht, dass der Mensch dort führend ist. Das ist mal der erste Punkt, der, glaube ich, ganz wichtig ist. Der zweite ist jetzt schon einer, der natürlich sehr aus der geschäftlichen Perspektive kommt. Auch die künstliche Intelligenz, kommen wir wahrscheinlich bei weiteren Technologien nochmal drauf im Laufe des Podcasts, soll natürlich einen Nutzen bringen. Also auch da geht es nicht um Technologie der Technologie willen, sondern darum, welchen Nutzen können wir denn für den Kunden erzeugen. Die beiden Dinge sind, glaube ich, gesetzt.
Herr Meinecke, wenn ich Sie frage als Microsoft-Vertreter, was soll bleiben, wie es ist, das wird, glaube ich, schwierig, weil gerade Microsoft ist ja sehr, sehr intensiv dabei, sich mit dem Thema KI zu befassen.
Ja, das tun wir in der Tat. Also wir haben sogar schon etwas früher angefangen. Also so ganz zufällig ist ChatGPT ja nicht über uns hereingebrochen, sondern wir haben uns im Jahre 2016 mit Satya Nadella, also unserem neuen CEO, entschieden, sehr stark all in den Bereich künstliche Intelligenz zu investieren. Es liegt ja auch viel Technologie von uns hinter ChatGPT oder unter ChatGPT. Wenn ich aber auf Ihre Ursprungsfrage zurückkomme, was soll bleiben unbedingt? Also das sehen wir genauso, dass es wichtig ist, dass der Mensch am Steuer bleibt, nenne ich es jetzt mal, um so überzuleiten. Wir haben ja bewusst unsere Umsetzung von künstlicher Intelligenz in unsere Produkte immer mit dem Begrifflichkeit Copilot verbunden. Und ich glaube, das ist das Wichtige. Also es ist ein Copilot, es soll ein Assistent sein, es soll eine Hilfe sein dem Menschen gegenüber und es soll ihm sogar Freiräume schaffen, dass er seine Kreativität an den Tag legen und bringen kann. Und das natürlich bin ich komplett bei Herrn Kapfer, mit in Form eines Nutzens, ja, und nicht nur Technologie verliebt. Auch wenn wir als Microsofties das sehr gerne mal ausleben.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Nur die Frage ist ja, die der Laie hat, also Laien wie ich zum Beispiel, die fragen sich, was ist intelligent an künstlicher Intelligenz?
Ja, jetzt fängt es an, schwierig zu werden und jetzt müssen wir tatsächlich die schöne Begrifflichkeit demystifizieren. Also es ist natürlich keine echte Intelligenz, ja, sondern wie wir es verstehen. Oder wir können es vielleicht auch vergleichen mit der Tierwelt. Ja, ab wann ist ein Tier intelligent und wann nicht? Wir haben hier die Situation, dass es darum geht, dass quasi wir ein digitales Gehirn geschaffen haben, was gewisse Funktionalitäten nachempfindet oder ein menschliches Verhalten nachahmt, ja, aber das nur auf einer trainierten Art und Weise. So, das ist jetzt mal so der Einstiegspunkt als solches. Es sind mathematische Wahrscheinlichkeiten, die berechnet werden und die liefern ein Ergebnis. Wir bewegen uns nicht in der, ich habe heute ein sehr schönes Beispiel gehört, das möchte ich gleich mal anbringen, ja, wenn es darum geht, die Maschine übernimmt die Führung, dann haben wir alle, glaube ich, Arnold Schwarzenegger vor Augen, wer als Terminator unterwegs ist. Das ist es halt eben nicht. Ja, und um gleich zu sagen, was kann eine KI beispielsweise nicht, das ist Sarkasmus. Ja, so Dinge kriegt sie einfach nicht hin. Noch nicht. Vielleicht kommt es irgendwann mal. Aber letzten Endes sind es antrainierte Modelle, ähnlich wie eine Maus, die weiß, dass wenn sie an den roten Druck geht, sie einen Stromschlag kriegt und an dem grünen das Futter. Ja, das sind so antrainierte Modelle und von daher kann man jetzt über die Begrifflichkeit Intelligenz durchaus geteilter Meinung sein. Ja, ich würde es immer wieder so sagen, KI ist ein Verstärker, dem Menschen mehr Freiräume zu schaffen für seine eigene Kreativität.
Ja, ist ja ganz interessant, wenn man auch mal versucht, nach Definitionen zu googeln. Wahrscheinlich ist Googeln jetzt schon irgendwie oldschool, dann im Kontext KI. Aber da kommt in der Tat sowas raus, wie es versucht, menschliche Verhaltensweisen zu ergänzen. Ich glaube, das ist eine Microsoft-Definition, die ich gefunden habe. Oder das europäische Parlament, das zu imitieren. Ich versuche, Verhaltensweisen darzustellen, ist aber dann doch ein Verhalten, das aus klaren Regeln, Trainingsdaten abgeleitet ist. Und das meine ich auch eingangs. Ich glaube, der Mensch, ohne das jetzt beschreiben könnte, wahrscheinlich, weiß nicht, ob Hirnforscher da weiter sind, hat noch andere Mechanismen, wie er neue Content, neue Erkenntnisse generiert. Und die KI kann ja eigentlich nur den, wenn auch wahnsinnige Menge von Daten, die sie gelernt hat, verwenden. Aber es sind eigentlich alles bestehende Erkenntnisse.
Herr Meinecke, Sie haben eben das Bild von Arnold Schwarzenegger gebracht, Terminator. Das ist das, was beim Laien wahrscheinlich im Kopfkino passiert, wenn er das Wort oder wenn er das Kürzel KI hört. Wer genau hinhört, der kriegt ja schon mit, die Experten sprechen ja nicht so ohne weiteres von KI, von künstlicher Intelligenz, sondern es wird von generativer KI gesprochen. Das wirft die Frage natürlich auf, wenn es generative KI gibt, muss es auch andere KI geben. Wo liegen die Unterscheidungen?
Ja, die Unterscheidungen liegen sozusagen im, ich nenne es jetzt mal im Reifegrad. Also wenn wir uns über künstliche Intelligenz unterhalten, dann geht es ja zurück bis in die 1950er, wo wir angefangen haben, oder wo Forscher angefangen haben, sich damit zu beschäftigen und mathematische Modelle aufzubauen. Was jetzt neu ist und was wir generative AI nennen, ist eben die Möglichkeit, aus bestehendem Inhalt neuen Inhalt zu generieren. Also sei es jetzt in Form von Textsprache oder auch Bildgenerierung. Das kann man sich im Prinzip wie einen großen, ich nenne es jetzt mal Wörter- oder Textetaschenrechner vorstellen. Ja, das heißt, es werden Wahrscheinlichkeiten berechnet. Was ist jetzt das nächste Wort? Also so the next best answer oder word im Neudeutschen. Und darüber in Form von oder Anwendung von Wahrscheinlichkeitsmodellen entstehen dann auch regelrechte Sätze, die man versteht. So, und was halt an der generativen AI so schön ist oder was es so spannend macht, ist, dass einfach die Eintrittshürden deutlich gesenkt werden. Also es kann jeder damit umgehen. Es ist viel, viel einfacher, damit zu agieren, weil ich in ganz natürlicher Sprache agieren kann und Informationen bekomme und auch ein Kontext verstanden wird, der mir wiedergespiegelt wird. Ich muss aber dennoch, also das ist dann sozusagen die Pflicht, dann kommen wir in die nächsten Begrifflichkeiten rein, ja, das ist Prompting. Ich muss der KI natürlich auch durchaus genau sagen, was sie zu tun hat. Ja. Also auch da, schönes Filmbeispiel, Streets of Philadelphia. Ja, wie sagte der Anwalt so schön, okay, erklären Sie es mir mal, als wäre ich ein Dreijähriger. Und genau so muss man es dann quasi auch bei der KI machen. Also das Ergebnis, was ich erreichen möchte, muss ich schon gut beschreiben können.
Das stelle ich mir im Kapitalmarkt teilweise schon sehr anspruchsvoll vor, weil Kapitalmarkt ist ja etwas, vor dem Menschen auch Respekt haben. Einfach weil mit den Entscheidungen, die in diesem Zusammenhang getroffen werden, ja auch Konsequenzen zusammenhängen, die schon ins Geld gehen können. Wie funktioniert KI im Zusammenhang mit Kapitalmarkt?
Ja, ich würde es ein bisschen breiter ziehen. Da gibt es eigentlich so drei Themen, auf die wir typischerweise draufschauen. Das eine ist zunächst mal, wie spreche ich eigentlich einen Kunden an auf Anlageformen, auf andere Themen. Da kann ich natürlich sehr viel spezifischer werden. Dann heutzutage theoretisch könnten wir jedem einzelnen Kunden einen separaten Brief schreiben. Das hat irgendwann Grenznutzen logischerweise, aber das nennt man ja so Hyperpersonalisierung. Und das gibt mir, glaube ich, auf einen Megatrend zahlt das ziemlich klar ein, denn der Kunde möchte ja nichts von der Stange, der möchte spüren, dass es seine Leistung ist. Im engeren Sinne, aber Kapitalmarkt war ja der Punkt, wenn man da mal reinschaut, dann ist es in der Tat nochmal interessant zu gucken, was Fehlerwahrscheinlichkeit angeht. Ich glaube, das ist jetzt ein bisschen übergreifende Überlegung, aber ganz zentral, was machen wir denn eigentlich als Asset Manager? Wir versuchen, uns eine Meinung zu bilden, wie sich der Kapitalmarkt entwickeln wird und auf dieser Basis zu investieren. Es hat jetzt, glaube ich, keiner von uns das Ziel, dass diese Meinung zu 100% richtig ist. Dann würden wir vielleicht auch gar nicht mehr arbeiten, zumindest nicht als Unselbstständiger, sondern würden selber investieren. Also ist es im Prinzip ohnehin wird Irrtum behaftet im Kapitalmarkt. Das ist eigentlich mit einer der einfacheren Dinge dran für den KI-Einsatz im Kapitalmarkt. Der zweite ist, das hat Herr Meinecke auch schön gesagt, wir sind ja nicht in der Situation, wir sagen, die KI managt dann ein Wertpapierportfolio oder einen Fonds oder ähnliches, sondern so wie wir es heute machen, nutzen wir die KI zum Beispiel, um Unternehmensnachrichten zu beurteilen, zu sagen, sind die positiv, sind die negativ, um zusätzliche Marktdaten zu analysieren. Das sind also alles wieder Input in die Entscheidung.
Wenn Sie sagen, Analyse von Unternehmensdaten, dann fängt es, glaube ich, schon an, schwierig zu werden. Herr Meinecke hat den Kontext angesprochen. Was positiv und was negativ ist, hängt ja im Zweifelsfall auch von der Position ab, die ich habe am Kapitalmarkt. Wie kann man das mit berücksichtigen?
Ja, also zunächst mal auf den Fall, weil ich den Fall so sehr mag, nochmal ein bisschen entmystifiziert wieder. Bei der Beurteilung der Unternehmensnachricht wird zum Beispiel drauf geguckt, wie viel Sprache ist da und wie viel Zahlen sind da drin. Also wie konkret ist die Nachricht und wie ist die Wortwahl? Da ist ja die KI wunderbar dafür da zu sagen, die folgenden Absätze sind positiv, die folgenden sind eher negativ und daraus sich so eine Sentiment-Analyse, nennt man das ja eben, entsprechend zu generieren. Das ist, glaube ich, ganz spannend. Den Kontext Kontext zu berücksichtigen. Das war ja der zweite Punkt. Ich glaube, da merkt man, dass KI dann doch nicht ein Quick-Win ist und dass man sagen kann, muss ja nur den richtigen Prompt eingeben und dann hast du ein gutes Ergebnis, sondern für alles, was spezifisch ist, spezifisch im Sinne von, ich will etwas besser tun als mein Wettbewerber, ich will eine Erkenntnis mehr haben, da muss ich auch vorher erstmal was Spezifisches reinstecken. Also insofern glaube ich, das, was wir alle mal ausprobieren, das beeindruckt einen ja schon, aber wenn man dann mal spezifische Fragen stellt, kriegt man ja doch generische Antworten. Insofern muss man dann gucken, muss ich die eigenen Kundendaten reinstecken, muss ich andere Daten reinstecken, und dann kommt dann erstmal doch wieder ganz grundlegende Disziplin der IT, nämlich zustande, wo habe ich denn eigentlich meine Daten und habe ich die so, dass ich die nutzen kann.
Herr Meinecke, Sie haben gesagt, ChatGPT kam jetzt ja nun nicht wie Kai aus der Kiste plötzlich auf uns zu, sondern da hat es ja einen Vorlauf gegeben. Sie haben die Zeitlinie bis in die 50er Jahre des vorigen Jahrhunderts gezogen. Gibt es Beispiele in unserem Alltag, wo wir sagen, da gibt es so Vorstufen von dem, was wir heute künstliche Intelligenz nennen? Da gibt es eigentlich schon etwas, wo ich KI erleben kann, wo es vielleicht schon Teil des Alltags geworden ist?
Es ist in der Tat schon an vielen Stellen Alltag geworden. Also bei neueren Fahrzeugen beispielsweise spricht man sehr gerne mit dem Fahrzeug, indem man sagt, fahr mich mal dahin oder ruf mal den Herrn Schult an. Ja, das sind durchaus Beispiele, wo ja auch schon künstliche Intelligenz stattfindet, indem Sprachkanäle verstanden werden, indem Telefon nachgeguckt wird, passt der Name, dann kriege ich teilweise auch eine Antwort, Mensch, der Herr Schult hat aber zwei Telefonnummern, wo möchtest du ihn jetzt anrufen? Ja, das ist ein Beispiel. Ich hatte ein ganz nettes heute, weil ich mich mal wieder schlecht vorbereitet habe, was so die Örtlichkeiten des Termins betrifft. Gott sei Dank hat mich die künstliche Intelligenz daran erinnert, ich sollte mal langsam losfahren, weil ich habe einen Termin. Ich bin nämlich vom anderen Standort ausgegangen, wo ich etwas schneller gewesen wäre. Ja, also auch das, da sind wir schon im Alltag angekommen. Und so ein kleiner Reklameblock, ja, Bing.de ist ChatGPT-4 schon implementiert. Also das heißt, es wird schon tatsächlich von Millionen von Nutzern täglich genutzt. Also man hat inzwischen auch eine schöne Alternative und kann mal bingen statt googeln.
Das ist ein wichtiger Punkt, weil Herr Kapfer hat ja noch gegoogelt. Also
das hat er aufmerksam gehört.
Ist jetzt die Frage, gibt es ähnliche Beispiele aus dem Banking auch, Herr Kapfer?
Ja, also ich glaube, wir hatten ja eine schöne Differenzierung zwischen was sind Entwicklungsstufen von KI und die Sentiment-Analyse, die ich eben gesagt hatte, die kann man eigentlich auch schon mit Machine Learning, das ist eins der klassischen KI-Verfahren, auch entsprechend schon abbilden. Das ist auch das, was wir schon machen. Also insofern ist man da ja auch schon sehr weit. Die interessanterweise wird die natürlich besser wieder mit generativer KI, weil dann kann man sozusagen abgleichen, wie wäre es denn da geschrieben worden. Also insofern auch ein ganz interessanter Aspekt, aber die Beispiele gibt's schon. Und dann spielt im Banking natürlich das Autorisieren einer Transaktion, einer Person eine wahnsinnige Rolle. Und da sind wahrscheinlich Beispiele, was 50% der Hörer heute schon genutzt haben, nämlich Face ID und andere Dinge.
Herr Meinecke, wenn von KI die Rede ist, stehe ich als Laie immer da und höre Begriffe wie Large Language Model. Da kann ich mir nur schwer was drunter vorstellen. Sie haben gesagt, KI erleichtert Suchanfragen, wenn man halt die richtigen Fragen stellt, wenn man die KI richtig füttert. Was muss ich mir jetzt nur unter einem Large Language Model vorstellen?
Ja, Large Language Model ist sozusagen eine Weiterentwicklung von bestehenden Modellen im Bereich künstliche Intelligenz. Wie gesagt, das sind ja alles mathematische Berechnungen. Der Vorreiter oder ein wesentlicher Teil davon ist das Machine Learning, was ja auch Herr Kapfer schon angesprochen hat, was gewisse Methoden erkennt. Und jetzt geht es halt darum, mehrere Modelle miteinander zu verknüpfen oder zu verbinden und quasi auch weitere Signale einzubinden, ja, dass man einen Kontext setzen kann und darüber dann auch eben die Kreativität, sage ich jetzt mal, der künstlichen Intelligenz schafft, indem man andere Werte berechnen und neue Inhalte generieren kann. Das verbirgt sich sozusagen hinter den sogenannten Large Language Models. Was man dazu braucht, ist relativ viel Rechenkapazität. Ja, das ist etwas, weil ich auf viel Daten zurückgreifen muss. Ich brauche da richtig Power für. Und Von daher ist es durchaus auch etwas, wo man die unterliegende Technologie für braucht. Herr Kapfer sagte ja schon, man muss durchaus einiges tun, um überhaupt in den Genuss kommen zu können, diese Technologie anwenden zu können oder Use Cases darauf entwickeln zu können. Und deswegen sind, sage ich jetzt mal, das vielleicht oder ist auch die künstliche Intelligenz jetzt über uns gekommen am 30. November, weil wir die technologischen Grundlagen dafür haben. Ja, also eine Grundlage ist wirklich das Cloud Computing, also Supercomputing, viele Compute Nodes zusammenlegen, auch die entsprechenden Chips dafür zu haben. Ja, also sind jetzt da nicht mehr in der klassischen Intel-Welt, wie wir das damals vom PC kennen, sondern da gibt es jetzt von Nvidia, die früher mal Grafikkarten gemacht haben, was dem Prozess viel näher ist, entsprechende Chips, dass man diese Datenmenge auch so schnell verarbeiten kann, dass es interessant ist für einen Anwender, weil keiner möchte irgendwo 5, 10, 20 Sekunden auf eine Antwort warten. Das ist nicht in der menschlichen Natur.
Ja, ich glaube, es ist ja ganz spannend und da sind wir beide wahrscheinlich Technologieherzen. Wie man sieht, wie so die Allgemeinheit darüber diskutiert, ob jetzt die Antwort von ChatGPT oder anderen, ob da ein bisschen Zeitverzug ist bei den Wörtern, die kommen. Da muss man sich einfach mal vorstellen, fällt kein besseres Beispiel ein, wenn da jetzt Bundesrepublik Deutschland kommt, dann hat er sich hinter Bundesrepublik jetzt nochmal in seinen ganzen Large Language Model gefragt, was ist am wahrscheinlichsten, dass dahinter kommt. Ah, das ist wahrscheinlich Deutschland. Das heißt, ich habe nach jedem Wort eine enorme Menge von Rechenoperationen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der psychologische Effekt, weil man so leicht damit umgehen kann. Man muss sich nur auf eine Website einloggen. Sieht das alles sehr easy aus, aber da ist eine Riesenmenge von Rechenkapazität dahinter, die nach meinem Verständnis heute auch so Dinge wie Länge des Prompts durchaus noch limitiert. Also da gibt es dann durchaus noch Dinge, wo wir das auch technologisch merken.
Gibt es noch andere Grenzen, wo Sie sagen, okay, KI, generative KI, so wie sie jetzt vorliegt, ist gut, ist eine Entwicklung in die richtige Richtung, aber es hat Grenzen, wenn ich jetzt ans eigene Geschäft denke?
Naja, ich glaube, das Erste, was jeder nennen würde, ist Halluzination. Das ironische Beispiel, das ich dabei immer erzähle, ist dann entsprechend zu sagen, ich habe dann einmal gefragt, was sind denn die Herausforderungen im Asset Management, habe eine perfekte Liste bekommen, die mir aber bekannt war, logischerweise, und habe dann gesagt, hast du noch was Neues für mich? Und dann habe ich also einen Vortrag darüber bekommen, dass es auf einer Galapagos-Insel mehr Papageienarten als Menschen gibt. Ist ein gutes Beispiel für das, was wir eben gesagt haben. Mein Prompt war wahrscheinlich auch schlecht, weil der Kontext nicht klar war. Aber das sind natürlich so Dinge, wo wir dann sagen, wenn ich einen Prozess im Kapitalmarkt habe, dann brauche ich eine relativ hohe Verlässlichkeit, dann kann ich eben solche Ergebnisse nicht brauchen. Da gibt es aber auch Möglichkeiten, wie man die Kreativität runterdrehen kann. Also das ist sicherlich einer der Punkte, die aus meiner Sicht entscheidend sind. Und dann gibt es natürlich, ich komme wahrscheinlich gleich nochmal drauf, die ganze ethische Diskussion. Hat das Ganze ein Bias aufgrund des Trainingsmaterials? Wie gehe ich damit um? Welche Arten von Erkenntnissen darf ich nicht liefern als Antwort? Das ist aus meiner Sicht natürlich noch ein ganz spannender Themenbereich.
Herr Meinecke, die Frage gebe ich gleich mal an Sie weiter. Die ethische Frage, die Gefahr von Verzerrungen im Ergebnis, wie groß ist sie und wie kann man sie im Zweifelsfall sogar eindämmen?
Eine wirkliche Zahl kann ich Ihnen da tatsächlich nicht nennen. Also sie besteht absolut. Das liegt aber auch immer wieder daran, mit welchen Daten ich arbeite. Also das da deswegen gibt es da keine wirklichen verlässlichen Zahlen als solches. Den Punkt, den man eben tun kann, ist, dass man seinen Datenhaushalt gut im Griff hat.
Ja, wie Herr Kapfer hat es ja auch schon gesagt, ne, man muss da Ordnung halten.
Man muss da Ordnung halten, das ist wichtig. Man braucht den entsprechenden Zugang auch zu den Daten, also von der KI, dass sie entsprechend schnell verarbeiten kann. Und was Herr Kapfer auch schon angesprochen hat, an sich das Grounding, also am Systemprompt, kann ich ja durchaus Dinge mitgeben, was nicht passieren soll. Also in dem Fall, wenn Herr Kapfer fragt, KI, erzähl mir doch mal was ich noch nicht kenne, die KI aber dafür keinen Nachweis findet, dann kann ich das am Systemprompt mitgeben und sagen, findest du keine konkrete Aussage, dann sag bitte, du findest nichts oder du hast keine Informationen darüber und fang nicht an, irgendwas zu erfinden. Ja, also das funktioniert im Grounding etwas anders als jetzt in der Beschreibung, aber um es mal ein bisschen bildlich darzustellen.
Ich glaube, aus der Diskussion wird ein Punkt klar, der für uns recht eindeutig ist. Ich kann mir noch wenig Fälle vorstellen, wo ich das Ergebnis nehme und dann automatisiert in einen Folgeprozess stecke und sage, da guckt nie jemand mehr drauf. Das soll jetzt keine Einschränkung sein. Der Nutzen ist, glaube ich, trotzdem sehr groß. Ob ich mir nun bei 0 oder bei 60 oder bei 80% starte, ist natürlich ein Riesenunterschied. Aber wir würden das jetzt nicht sagen, das geht dann 1:1 raus, ohne dass jemand drauf geguckt hat. Genauso wie Sie, glaube ich, eingangs sagten, Co-Pilot ist die richtige Bezeichnung. Es unterstützt mich. Aber es ist eigentlich keine 100% Automatisierung in unserer Sicht.
Ja. Sie hatten auch noch nach Optionen gefragt, dass man darauf achtet. Also es ist natürlich auch wichtig, gerade im ethischen Bereich, dass man sich ein paar Grundlinien und ein paar Prinzipien festschreibt. Und das ist natürlich auch etwas, wo wir gesellschaftlich noch gefordert sind. Wir haben jetzt ja innerhalb Europas auch den AI Act bekommen, was wir sehr begrüßen, ja, weil das durchaus dann schon mal gewisse Regeln festhängelt. Wir selber setzen uns auch dafür ein, dass wir Responsible AI anbieten. Also wir haben da 6 Prinzipien, nach denen wir gehen. Wie Fairness, Privacy and Security, Transparency, Reliability and Safety, ich zähle sie mal kurz auf, Inclusiveness und Accountability, das sind sie, ja, die Themen, die wir da vorgegeben haben, da verbirgt sich relativ viel hinter, ich möchte jetzt den Podcast da nicht sprengen, könnte dann auch ein bisschen langweilig werden, aber es kommen dann natürlich auch noch weitere Dinge hinzu, dass man sich als Unternehmen auch gewisse Richtlinien setzen muss, dass man auch ein passendes Training braucht und dass man das Ganze auch in die richtige Überwachung gibt. Also es gibt Mechanismen, dass man das wirklich schön steuert und eine Governance drüber legt. Aber ich bin nach wie vor beim Herrn Kapfer und wie gesagt, unsere Philosophie ist es auch, es ist ein Co-Pilot und der Mensch ist derjenige, der die Entscheidung trifft. Und wir müssen, glaube ich, was wir bei der ganzen Diskussion auch immer gerne vergessen, auch Menschen machen Fehler. Ja, also von daher muss man auch anfangen, sich zu hinterfragen, ab wann hänge ich das Thema vielleicht zu hoch?
Ab wann ist es denn zu hoch gehängt, Herr Kapfer?
Ja, ich glaube, das war schön gesagt. Wir können uns ja mal fragen, typischer Fall, von dem man ja immer so träumt, ist der Kundenservice und kann jetzt der Kundenservice-Mitarbeiter eine bessere Antwort geben als die KI, die der Kunde direkt gefragt hat. Wir alle haben wahrscheinlich mal bei irgendwelchen Hotlines angerufen, haben gesagt, so eine Antwort wie schalt nochmal ein und aus und guck mal, ob das Problem noch da ist. Die hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht. Also insofern, ich glaube, da wäre ich sehr entspannt. Insofern habe ich in dem AI Act auch ein Problem damit, wenn da steht, es muss gekennzeichnet sein, ob das eine KI-Antwort ist. Das, jetzt kommen wir wieder zum Kundennutzen zurück. Entweder ist die Antwort gut und der Kunde sagt, habe ich guten Service bekommen, dann ist es egal. Oder der Kunde sagt, ich habe keinen guten Service bekommen, dann habe ich hoffentlich ein Problem als Anbieter. Also insofern finde ich, da gibt es einen ganz natürlichen Mechanismus dahinter. Und von daher, aber ich glaube, was ich eben sagte als Anwendungsbereich, wenn ich da nochmal ein bisschen drauf lenken darf, da kann man es ja auch nochmal durchdeklinieren, Kunden ansprechen. Natürlich will ich den optimal ansprechen. Wenn ich da aber vielleicht mal nicht ganz so spezifisch bin, ist das ja auch vielleicht nicht so ein Drama, wenn man mal sieht, was man privat so an E-Mails bekommt, an Werbe-E-Mails, wo man denkt, das passt jetzt aber 100% nicht. In der Investitionsentscheidung habe ich schon gesagt, da bin ich aus meiner Sicht ohnehin irrtumsbehaftet, weil die Zukunft 100% voraussagen ist schwierig. Und bei den meisten Prozessvereinfachungen, ja, da haben wir, glaube ich, wie jeder andere auch so die typischen Ideen, was man damit machen könnte, sei das sich in der Compliance irgendwelche Mitarbeitergeschäfte quasi etwas vorautomatisiert anzuschauen. Da wird es natürlich schon relevant. Da merken wir auch, dass die Bankenaufsicht da sehr genau hinschaut und sich Sorgen macht, ob denn damit die Prüfqualität eventuell abnimmt. Das ist vielleicht so ein Bereich, wo man sagt, da ist es grenzwertig, aber nehmen wir jetzt mal an, ein Mitarbeiter guckt sich pro Tag 100 Mitarbeitergeschäfte an, also Meldungen über Geschäfte von anderen Banken. Dann können wir uns ja mal fragen, ob der bei der 50. Meldung noch irgendwie genauso aufmerksam ist wie bei der ersten.
Jetzt nehme ich mit, es ist zum einen ein Thema, was die Kundenansprache angeht für Sie im Geschäft. Es ist zum anderen ein Thema, wo es um Compliance-Fragen geht. Das dritte Thema, was ich mir vorstellen könnte, ist halt Softwareentwicklung. Inwieweit ist das für Sie da relevant?
Ja, das ist ganz witzig. Ich glaube, da reden wir Technologen wahrscheinlich gar nicht mehr drüber, weil die meisten Entwickler das ganz intuitiv verwenden. Und da geht es eigentlich nur darum, dass wir denen, solange es dann um ein vertrauliches Umfeld der Bank geht, auch wirklich eine Umgebung geben, in der sie das auch tun können. Aber ich glaube, die meisten Entwickler, das kann einem einleuchten, sind eher technologieaffin und machen zum Beispiel, der erste ganz einfache Schritt ist, zu sagen, ich habe hier ein Stück Code, erklär mir mal, was das tut. Also noch gar nicht mal neuen generiert. Das funktioniert aus Sicht unserer Kollegen sehr gut. Haben wir auch mal in einem gemeinsamen Proof of Concept mit Microsoft ausprobiert. Der zweite ist dann dementsprechend, schreib mir wirklich Code. Da würde ich sagen, gilt das, was wir eben über ganz andere Dinge gesagt haben, musst du dir dann schon noch mal angucken, ob das so passt. Einen für mich überraschenden Effekt haben wir erlebt beim Testen. Beim Testen schreibt man sich ja erstmal auf, welchen Fall will ich eigentlich testen. Und da interessanterweise haben die Kollegen der KI die Spezifikationen gegeben, haben gesagt, generieren wir daraus Testfälle, und das hat eine ganz gute Erfolgsquote gehabt.
In solchen Fällen steht für mich jetzt die Frage, worin ganz konkret bemessen Sie dann den Nutzen?
Das ist eine Diskussion. Wir waren heute Morgen gemeinsam auf einer Veranstaltung, die hatten wir da auch schon. Ich glaube, bei Innovation gibt es eine Grundregel, und ich darf das sagen, ich bin in meinem anderen Leben CFO, die nicht darin besteht zu sagen, ich möchte einen Business Case sehen, der bis ins Detail gerechnet ist und der sich auch unbedingt schon in einem ersten Jahr amortisieren muss, sondern ich glaube, wir sind in einem Stadium der Entwicklung der Technologie, wo ich an den Nutzen glauben können muss. Das ist zum Beispiel eben, bleiben wir bei dem Software Engineering, das ist ziemlich evident. Ich sehe ihn an Einzelfällen und wo ich dann zunächst mal bereit bin zu investieren. Und in vielen dieser Themenbereichen ist es vielleicht gar nicht so, ich habe jetzt x Prozent Kosten gespart, y Prozent mehr Revenue, sondern eine der Punkte könnte ja gerade bei der Softwareentwicklung sein, wir haben eine Knappheit an Menschen, die sich mit Softwareentwicklung auskennen, und hilft mir die KI eigentlich nicht nur, diese Fachkräftemangel zu kompensieren, oder Beispiel heute Morgen in der Veranstaltung, wenn jetzt alle mit KI wunderbar personalisiert den Kunden ansprechen und ich tue das nicht, dann habe ich vielleicht eher einen Nachteil, als dass ich jetzt einen besonders kreativen Business Case rechnen kann. Also ich glaube aber, die Kernbotschaft ist, wir versuchen nach klarem strategischen Rational uns Use Cases rauszusuchen, aber nicht nach einem im Detail durchgerechneten Business Case.
Herr Meinecke, Sie haben vorhin so wunderbar nachgezeichnet, dass KI nicht mit einmal wie so ein Urknall auf uns zukam, sondern eben eine längere Geschichte hat. Dennoch die Frage, es ist in aller Munde, es wird heiß diskutiert. Warum wird es jetzt diskutiert und mit dieser Euphorie vor allen Dingen?
Ja, also der Zeitpunkt jetzt ist ein sehr guter, weil wir technologisch so weit sind, also dass wir in der Lage sind, die Rechenleistung anbieten zu können und nutzen zu können, dass wir in der Lage sind, die Daten entsprechend schnell zu verarbeiten, auch die Modelle dann zu haben, darauf basierend. Und wie schon gesagt, die Einstiegshürde ist halt eine sehr geringe, dass wirklich jeder das sehr einfach bedienen kann. Dadurch war es ja sogar so, dass wenn man sich das anschaut, wie viel Zeit vergeht, um eine Technologie an den Markt zu bringen oder bis sie von den ersten 100 Millionen Nutzern angewendet wird, dann waren das bei ChatGPT 2 Monate. Ja, wenn wir das auf Smartphone sehen, dann waren es 16 Jahre und ich glaube Internet waren 7 oder 9 Jahre. Ich habe es jetzt nicht mehr ganz im Kopf. Also da sieht man schon, wie niedrigschwellig der Einstieg ist, es zu nutzen. Deswegen ist es in aller Munde und es ist durchaus auch eine Hilfe an vielen Stellen. Es macht es viel, viel einfacher, und das fängt, das ist das Schöne, beim Verbraucher ganz einfach in simplen Dingen an, weil ich Sachen schneller finde. Es macht mich im Unternehmen auch agiler, indem ich beispielsweise die ganzen Richtlinien, die es im Unternehmen gibt, die ich zu befolgen habe, die ich mal gelernt habe, die ich kenne, wo ich mich noch glaube, dran zu erinnern, die aber schon 3-mal aktualisiert wurden, ich das aber nicht weiß. Ja, da kann ich durchaus relativ schnell und einfach nachfragen und kriege eine Antwort und kriege auch eine aktuelle Antwort, wenn mir mein Unternehmen das bietet. Wenn ich das beispielsweise auch in Produkten jetzt sehe, wir sitzen heute schön zusammen hier persönlich, freut mich sehr. Wir hätten es auch natürlich virtuell machen können. Es finden immer mehr virtuelle Meetings statt. extremst gut ist auch da diese Zusammenfassung, die mitlaufen kann. Ich kann dann wirklich sagen, was sind für Action-Items da? Bin ich erwähnt worden? Habe ich irgendwie was gefangen? Kann ich mich nicht mehr dran erinnern? Oder auch sehr, sehr schön, es gibt oft Veranstaltungen, zumindest bei uns im Unternehmen, ich nehme an, auch in anderen Häusern, wo neue Technik, also wo neue Dinge vorgestellt werden oder wo Gruppenmeetings sind, ich krank bin, einen anderen Termin parallel habe. Ich kann mir den Outcome relativ schnell zusammenfassen lassen und angucken. Ja, das, also ich kann ihn lesen, ich kann ihn mir erzählen lassen. Das macht mich sehr, sehr viel produktiver. Ich brauche dann nicht eine ganze Stunde nochmal ein Meeting nachholen, was ich versäumt habe, sondern ich kann das innerhalb von 10, 15 Minuten machen. Das ist ein unheimlicher Produktivitätsgewinn, deswegen wird es gerne angenommen, weil es einfach so niedrigschwellig ist und weil es auch natürlich ist. Ja, es ist eine natürliche Sprache. Ich kann in meiner Sprache sprechen. Wir hatten ja schon eingangs darüber geredet, künstliche Intelligenz ist nicht so neu, es ist teilweise im Einsatz. Wir kennen sicherlich alle gerne so diese Chatbots. Ich finde die total nervig, weil es geht immer so pünktchenweise, ja, es geht immer so ein Schrittchen. Und dann habe ich nach 700 Zeilen Text, bin ich dann an einer Stelle, wo er sagt, ja, jetzt muss ich dich leider dann doch mit irgendjemandem verbinden, der dir weiterhilft. Und das sind Sachen, die kriege ich heute wesentlich schneller hin, indem ich meine ganz natürliche Frage stelle und entweder ist das System schon in der Lage, mir bessere Antworten zu liefern oder mir gleich zu sagen, dass ich mit jemandem persönlich sprechen muss, um ein Problem zu lösen. Ja, und das, dieses Benutzererlebnis ist einfach da und deswegen wird es auch sehr stark akzeptiert und meiner Meinung nach auch erwartet.
Stichwort Erwartung, Kundenerwartung. Wann kann Deka-Kunde X, Deka-Kundin Y, wann können die mit den konkreten Nutzen von der KI rechnen? Wann können sie davon profitieren?
Ja, also sie profitieren ja schon von dem Thema Investmentsignale, also heute schon. Und das Ganze Interessante sind wieder bei dem Kundennutzen, dann hoffentlich in der Performance des Produktes. Also insofern wieder einzahlend auf etwas für den Kunden wichtig ist. Wir haben ja in der Struktur der DK verschiedene Kunden, unter anderem zum Beispiel auch die Sparkassen als wichtigsten Kunden. Und dort sind wir gerade bereit, ein Portal aufzubauen, in dem sich die Sparkassen informieren können über das Produktangebot der DK. Heute ganz klassisch Suchfunktion, die wirft dann eine Liste von PDFs aus, in denen der Suchbegriff vorkommt. Und dann muss ich da reinklicken und muss dann nachlesen, was steht denn da dazu drin. Im nächsten Release wird es da eine KI-basierte Suche geben, in dem dann der Sparkassenberater einfach den Suchbegriff eingeben kann und dann direkt die Informationen aus dem Dokument dann dementsprechend bekommt. Das sind so Dinge, wo wir dann direkt schon aktiv sind. Und dann das Thema Ansprache war jetzt eben auch eines. Da sind wir noch am Experimentieren, weil das ist ganz interessant. Dort gibt es natürlich wiederum aus regulatorischer Sicht ganz viele Rahmenbedingungen compliance-seitig. Wenn ich einem Kunden sage, du könntest hier eine Chance haben, muss ich auch über Risiken reden oder ähnliches. Das Ganze findet sich dann in einer relativ langen Compliance-Richtlinie und da haben wir aber auch jetzt schon sehr positive Ergebnisse erzielt, dass wir sagen, schreib mir bitte eine spezifische Ansprache, aber berücksichtige diese Richtlinie. Also insofern, auch das wird es dann relativ bald geben.
Das heißt, die Entwicklung kommt schon ziemlich schnell. Dabei stehen wir noch ganz am Anfang. Die Möglichkeiten sind bei weitem noch nicht alle ausgelotet. Die Arbeit geht weiter. Herr Meinecke, Sie haben es gesagt, es ist schon ein langer Weg zurückgelegt und eigentlich die großen Erkenntnisse, die großen Nutzen versprechen, die gehen in die Richtung Zukunft. Das spricht dafür, dass wir dieses Thema weiter im Auge behalten, dass wir da auf jeden Fall nochmal weiter drüber reden. Für den Augenblick danke ich ganz herzlich, weil ich glaube, dieser Überblick, den wir jetzt bekommen haben über generative künstliche Intelligenz, hilft uns schon mal weiter. Und ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit und freue mich aufs nächste Mal.
Danke Ihnen.
Herzlichen Dank.
Das war Next Level Banking, der Deka-Podcast zu Technologie und digitalen Assets. Daniel Kapfer im Gespräch.